GFL-Football. Der GFL-Podcast mit Thorsten Sell.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge This is GFL-Football Podcast. Das Ganze wird euch präsentiert von New Yorker. Mein Name ist Thorsten Sell und ich habe heute einen German Bowl Champion, einen Meme bzw. Real Gott aus meiner Sicht zu Gast, einen Nationalspieler, zumindest dann bald, wenn die Ostercamps durch sind, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Offensive Lineman von den Dresden Monarchs, Philipp Most. Herzlich willkommen hier und danke für deine Zeit.
Hallihallo, sehr, sehr schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf alle Fälle.
Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich Instagram aufmache und dann einen Post von Mr. Most sehe. Also mal ganz abgesehen davon, dass du ja auch wirklich die, auf Englisch sagt man so wunderbar, Accolades hast, um hier in dem Podcast auch deine Daseinsberechtigung zu haben. Du bist German Bowl Champion geworden mit den Dresden Monarchs. Und wir haben darüber gesprochen, Nationalmannschaft steht jetzt auch demnächst aus. Wie sieht es da in der Nationalmannschaft eigentlich gerade aus?
Da sieht es gerade so aus, dass wir jetzt ein Ostertrainingscamp haben werden. Die Konkurrenz ist krass, ob das nun in der O-Line ist oder auf den anderen Positionen. Es ist einfach super toll, dabei zu sein. Ob es nun reicht, um mal bei einem Länderspiel mitzumachen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Dass ich jetzt so weit gekommen bin, wie ich jetzt gekommen bin, ist einfach toll, ist einfach super. Eine kleine Ehre für mich. Und ja, alles, was kommt, ist Bonus und ich probiere einfach so weit zu kommen, wie es geht.
Sehr gut, das werden wir nachher auch garantiert nochmal besprechen, aber ich habe es ja schon eingeleitet. Da, wo ich am ehesten auf dich aufmerksam geworden bin, ist dein Instagram-Account. Ich lache mich checkig. Wirklich einfach. Ich kann nicht mehr, weil es halt so relatable ist. Also wer es noch nicht gesehen hat, unter @mr_most, also Mr. Most, guckt euch diese Reels an. Sehr viel O-Line getrieben auch tatsächlich. Aber es ist einfach herzerwärmend, was für lustige Football-Reels da dabei sind.
Ist auf alle Fälle krass, dass du sagst, ich bin der Real-Gott oder der Meme-Gott. Ist auf alle Fälle großes Wort auf alle Fälle. Es ist halt aus einer absoluten Schnapsidee entstanden und es ist viel O-Line-Content, ja, weil es halt irgendwie das ist das Einzige, was ich kann in diesem Sport. Andere, die können dann auch nicht. und ansonsten probiere ich mich da ein bisschen auszulassen, ne? Ein bisschen auszuleben, mich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Das ist in dieser testosteronverseuchten Sportart American Football sowieso ein ganz großes Thema, Riesen-Egos überall. Ja. Ich denke, man muss über viele Sachen lachen können und vor allem auch über sich selber. Und deswegen probiere ich ein bisschen das, was ich erlebt habe oder das, was ich mitkriege, einfach dort ein bisschen reinzuhauen.
Ja, wunderbar. Also dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal einen Link zwischen dir und einem Gast, den ich vor ein paar Wochen schon mal da hatte, der Melanie Reiser. Da werde ich euch auf jeden Fall mal ein wenig verlinken. Die sucht nämlich gerade noch Interviewpartner und damit hast du dich dann qualifiziert. Also Mel, wenn du das hörst, dann bitte gerne bei Philipp melden. Aber wie kommt man aber auf diese Ideen? Also erklär mal, wo ist die Schnapsidee her? Kann man sich das klassisch vorstellen, Auswärtsfahrt aus Düsseldorf und dann hat irgendeiner gesagt, das ist ja sau witzig hier, das könnte man doch auch für die O-Line machen?
Also wir hatten schon viele Ideen in der Auswärtsfahrt und aus der letzten Schnapsidee sind O-Line-T-Shirts geworden. Okay. Ich glaube, ich habe 20 O-Line-T-Shirts machen lassen und bis jetzt noch kein einziges verteilt und auch mit so dummen Sprüchen drauf. Ja. Aber das ist irgendwie so entstanden, dass ich auf dem Sofa lag und dachte, habe ich Bock, ein bisschen Content rauszuhauen und was ist das hier für eine App? Wie funktioniert das hier? CapCut, okay, geil, finde ich irgendwie lustig. Ja. Am Anfang war immer diese Hürde, ich habe Haufen Ideen, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wie das jetzt hier geht. Muss ich das am PC machen? Muss ich jetzt hier was mit einem Greenscreen ausschneiden? Und dann dachte ich mir einfach, geil, mit App ist das ja super einfach. Habe das gesehen bei einem befreundeten Fotograf, der hat da so seine Reels gemacht. Und dann habe ich den gefragt, der hat mir das erklärt und dachte ich, ey, Feuer frei, ich probiere es einfach mal aus. Ich hatte auch tatsächlich nie die Intention, damit jetzt mal mehr als 1000 Leute zu erreichen. Sondern das war halt einfach meine kleine Bubble und vor allem, weil ich es lustig fand und eventuell meine Teamkollegen, die das eventuell miterlebt haben, dass das jetzt, ich glaube, das krasseste Reel hat jetzt 125.000 Klicks. Das ist für so einen Quatsch, den ich da mache, schon relativ ganz okay, würde ich sagen. Ja. Aber ja, es ist einfach nur aus einer Schnapsidee gekommen.
Ja, aber meistens ist das ja tatsächlich so, dass man genau aus solchen Ideen dann, weil es halt ungeplant ist. Das ist ja eigentlich immer so fast das Schönste. Aber wo holst du dir deine Inspiration dafür her?
Ich liege abends auf dem Sofa, gucke mir an, was es gerade so gibt. Also ich scroll dann da so durch und da siehst du ja dann quasi, was gibt es gerade so als Vorlagen. Also guckst du so an,
Ja.
okay, irgendwelche, und dann denke ich halt, okay, krass, irgendwie passt das, was der da gerade macht, zu irgendeinem Erlebnis, was ich gerade hatte oder so.
Ja.
Und das geht meistens entweder um Essen oder um, der Coach ist nicht zufrieden mit dir oder irgendeiner ist dir mal wieder auf den Fuß getreten und da kannst du so viel Zeugs machen.
Oder die
Oder
Hose ist zu groß.
die Hose ist zu groß oder der Platz in Kiel sieht aus wie Scheiße und hast nicht gesehen. Deswegen, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und dann
Okay.
ist eigentlich ist das immer spontan. Das ist wirklich. Da habe ich jetzt.
Hervorragend. Du hast das gerade gesagt, dass du dich selber gar nicht so ernst nimmst, was ich unglaublich sympathisch finde, weil ich finde, dass gerade diese Außenwirkung von Football manchmal in Deutschland immer noch so ein bisschen so, das sind die harten Jungs und keine Ahnung. Also ich meine, du bist ja nun auch nicht wenig tätowiert, dementsprechend groß und ja auch kräftig. Kommt dir das manchmal irgendwie oder wird dir das manchmal gegenübergestellt, dass du dann ja in eine Schublade reingedrückt wirst?
Jetzt unabhängig davon, ob ich diesen Sport mache oder nicht, ich habe als Physiotherapeut gearbeitet und da ist das, wenn man dann ein großes Erscheinungsbild als O-Liner zum Beispiel hat, da hat dann die ein oder andere Oma schon durchaus so.
Schwupps, da war er weg. Das macht aber nichts. Wir laufen einfach weiter. Das ist kein
Jetzt,
Problem.
ey, hat das jetzt an meinem Internet gelegen?
Ja, ich denke schon. Also
Oh, das
meinst du,
ist
warte, ich guck mal
unfassbar.
kurz. Weil ich bin ja noch drin geblieben. Du bist ja raus gewesen. Moment.
Scheiße, das tut mir leid. Ich habe das WLAN ausgemacht und mache es jetzt mit mobile Daten.
Sag nochmal.
Ich habe gesagt, ich habe das WLAN jetzt ausgemacht und mache es mit mobile Daten, dann geht es vielleicht besser.
Es ruckelt ein bisschen, aber es ist in Ordnung. Es ist völlig okay. Solange der Ton da ist, reicht uns das vollkommen aus. Dann stelle ich die letzte Frage nochmal. Beziehungsweise ich glaube, wir kriegen es einfach so reingeschnitten. Aber ich leite dich nochmal an und dann zähle ich runter 3, 2, 1 und dann kannst du dann anfangen zu arbeiten oder zu antworten. Erscheinungsbild, groß, kräftig, Schublade und in.
Also ja, klar, American Football bringt auf alle Fälle gewisse Vorurteile mit sich, ne? Dass man vielleicht ein Womanizer ist oder Frauenheld oder halt ein bisschen rabiater oder ein bisschen härter. Aber ich finde, dieser Sport bringt auch durch diese ganzen Positionsgruppen auch unterschiedliche Charaktere in diese Mannschaft, ne? Ob das nun der Beschützertyp ist, der groß und breit ist, oder ob das nun der durchgedrehte, weiß nicht, Linebacker ist, der einfach crazy ist, oder hast du nicht gesehen? Das ist einfach super, super unterschiedlich.
Weiß nicht, was du meinst. Ich hab da kein Verständnis. Oh, guck mal. Guck mal,
Ja,
Reichhörnchen.
so ungefähr, genau.
Ja, ich verstehe das sehr, sehr, sehr gut. Aber und wie bist du dann zum Football gekommen? Also ich kenne zum Beispiel ganz viele große Jungs, die einfach angequatscht worden sind. So, du bist groß und stark, hast du Bock auf Football spielen?
Ich bin damals über die Dresdner Bildzeitung, die hatten eine Ausschreibung gehabt von den Monarchs, große, schwere Jungs
Ah.
gesucht und dann bin ich über so einen Leistungstest da reingerutscht. Ne? Also mindestens 100 Kilo, mindestens 1,80 sollte man sein. Und habe
Okay.
mich damals 2014 dann bei so einem Test vorgestellt und dann habe ich mich so reingemogelt. Genau.
Damals warst du ja auch schon Herrenspieler. Das heißt, du hast die komplette, oder bist du dann in die
Also doch, ja.
Jugendmannschaft gekommen?
Nee, 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 ich habe nie die Jugend, ich habe nie was mit Jugend zu tun gehabt. Ich bin direkt von
Oh Mann.
Aaron Wahl damals verprügelt worden im Herrenbereich. Das war gut, aber
Ja.
das hat einen abgehärtet. Ja,
Das, das, das.
das erste Training, ich erinnere mich daran, da haben wir irgend so einen Quatsch gemacht hier, so ein Drive-Block-Zeugs und hinten steht einer und hält so ein Schild. Ja,
Ja.
ich habe das gehalten und dann kam halt Aaron an. Und da, was willst du machen? Also, du hast ja null Ahnung von dem Sport, wie man eine Körperspannung aufbaut, wie man, das ist ja, war lustig
Ja.
und da wirst du halt vom Bus überfahren, aber damit lernst du es ja dann auch. Ist ja auch okay.
Das ist tatsächlich so. Also das, was mir immer niemand glauben möchte, ist, dass selbst die großen, schweren Jungs, wenn die trainieren, also je höher du in den Ligen kommst, desto körperbewusster sind die tatsächlich. Und gerade bei der Frage Verletzungen ist das dann immer, je besser du deinen Körper irgendwie unter Kontrolle bekommst, desto weniger verletzungsanfällig bist du. Weil solange du irgendwie unter Kontrolle bist, selbst wenn du hinfällst, selbst wenn du mal geblockt wirst, selbst wenn du mal gecuttet wirst oder sonst irgendwas, hast du immer irgendwelche Mechanismen, wie du irgendwie da rauskommst, dass du halt dich selber nicht verletzt, ist meine Erfahrung zumindest.
Ja, das würde ich so sehen. Wenn es halt darum geht, sich jetzt nicht wie so ein nasser Sack Kartoffeln umzufallen, sondern mit einer
Exakt.
gewissen Körperspannung, wie du schon sagst, oder vielleicht sich ein bisschen abzufangen oder ein bisschen abzurollen, aber dass man halt
Bei,
einfach.
beim Judo ist es ja genau das Gleiche. Das Erste, was du lernst beim Judo, hinfallen,
Ja,
abrollen, wie
ist
auch
so.
immer.
Ja, genau.
Ja, siehst du, und Aaron war dich einfach mal abgeräumt und dann bist du hingefallen. Das ist doch auch immer gar nicht so
Ja.
verkehrt. Und wie lange hat es dann tatsächlich gebraucht, bis du mal auf dem Feld gestanden hast?
Ich habe relativ dann zeitig beim Field Goal, glaube ich, Platz gefunden. Groß und schwer und im Weg stehen, das ging ganz gut. Und dann hat sich Aaron, ich war rechter Tackle-Backup damals, und er hat sich das Kreuzband gerissen gegen Hamburg. Ich weiß nicht mehr, ob das war, ob das jetzt, ich glaube, im zweiten Jahr war oder Mitte, Ende des ersten Jahres. Ich glaube, das war im zweiten Jahr, 2015 oder so. Und da hat er sich das Kreuzband gerissen und da habe ich die ganze Season dann Backup gespielt und seitdem dann immer irgendwie einen Starting-Posten gekriegt. Also links, rechts, Guard-Tackle, überall.
Highlight-Saison war natürlich dann die German Bowl-Saison. Kannst du uns da so ein bisschen durchführen, wie das so für euch aus Dresdner Sicht war?
Das müsste ja 2021 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre. Auf alle
Du hast
Fälle
den Ring.
so. Ja, hey, das stimmt. Ja. Das Datum guckt man sich zu wenig an, sondern einfach immer nur, oh geil, endlich mal was, ne? 10 Jahre gemacht wie dem Mist so. Ja, wie war das für uns? Also es war auf alle Fälle historisch, erste Vereinsmeisterschaft und dass man also dass man Teil davon sein durfte. Ob man nun als Backup oder halt eine Starting-Position hatte, das ist auf alle Fälle was ganz Großes gewesen. Das wird für immer auch in Erinnerung bleiben, ne? Also, weiß nicht, das ist wahrscheinlich wie eine Geburt von einem Kind, nicht ganz so krass, aber also auf alle Fälle als Sportler und so ist das schon was ganz, ganz Großes und Besonderes.
Und für dich war das dann sozusagen, hast du dann so zwischendurch gedacht, so, okay, gut, jetzt kann es einfach gar nicht besser werden? Oder ist dann dieses Gefühl, also ich meine, ich kenne es nur von mir selber, aber dieses Gefühl, so, das wollen wir jetzt nochmal haben? Ist es dieses
Ja,
Gefühl?
das ist
Und
halt
ist es dieses
wahrscheinlich.
Jahr wieder drin? Das ist die entscheidende Frage. Ist es dieses Jahr wieder drin?
Also, das ist ja eine Frage, die kriegt man ja auch jedes Jahr gestellt oder die kriege
Ja,
ich ja
klar.
jedes Jahr gestellt. Und wenn ich dort was anderes antworten würde, als wir sind stets bemüht und es ist realistisch, dass wir unter die ersten, wir kommen bestimmt wieder unter die ersten vier und gucken dann und von da an wird es halt immer schwer. Aber wir sind schon sehr ambitioniert und wir gucken, dass wir unter den ersten drei, vier, fünf Mannschaften auf alle Fälle mitspielen, klar.
Wie sehr würdest du sagen, hat sich diese ganze Akademie oder dieses ganze Umfeld in Dresden in den letzten, naja, du bist jetzt seit 10 Jahren mit dabei, deswegen kannst du es, glaube ich, ganz gut beurteilen. Wie sehr hat sich das verändert?
Also, man redet ja immer davon, so von Profisport und so. Und Profisport bedeutet jetzt für mich persönlich zum Beispiel nicht, dass ich davon einfach leben kann, indem ich halt Geld bekomme, sondern Profisport bedeutet für mich auch, dass ich eine professionelle Einstellung habe, dass ich im Training alle Voraussetzungen habe, die man braucht. Ich meine, wir haben jetzt ein Jugend- und Nachwuchsleistungszentrum bekommen für viel, viel Geld, wo wir einen Kraftraum drin haben, wo wir mit einem Chip jederzeit zu jedem Tag trainieren gehen können, mit Schulungsräumen. Wir kriegen jetzt einen neuen Kunstrasen, das hat alles richtig viel Geld gekostet. Wir werden mit Drohnen gefilmt und so. Das sind ja alles Prozesse, die sind jetzt in den nächsten oder das ist jetzt in den letzten 10 Jahren alles so peu à peu gekommen und das ist für mich auch Professionalität und das strahlt für mich Dresden auch ganz einfach aus, ja.
Ist das wirklich auch so, dass man die Monarchs im Dresdner Stadtbild auch tatsächlich dann wirklich auch so wahrnimmt?
Würde ich ja sagen, ja. Im Dresdner Stadtbild im Sinne von, also ich denke, das ein oder andere Gesicht von uns ist jetzt nicht so, also es ist nicht unüblich, dass man mal irgendwo angesprochen wird oder so. Viele Leute wissen, wer die Dresden Monarchs sind. Einfach, wir sind ja nur eine 500.000 Einwohnerstadt, ist ja jetzt, aber was heißt nur, es ist schon eine vernünftige Größe, aber wir sind in Dresden unter den besten Sportclubs und da brauchen wir uns nicht verstecken. Und wenn wir das Rudolf-Habich-Stadion mit, ach, weiß gar nicht, 8, 9, 10.000 Zuschauer, wie viele da jetzt auch da waren, das ist schon eine Hausnummer und ich denke, man hat den Begriff, also du kannst fragen, wenn du willst, so Dresden Monarchs hat man schon mal gehört in Dresden. Das ist eigentlich.
So vom Gefühl her, also sind das mehr oder weniger Grundsteine, die jetzt gelegt worden sind? Also so auch gerade irgendwie für die nächsten 10, 20 Jahre, was da gerade passiert, so nicht nur für Dresden, sondern auch die Region? Oder ist das sozusagen das, was ihr seit, sage ich mal, German Bowl-Teilnahme 2013 dann so in den letzten 10, 11 Jahren aufgebaut habt und das ist sozusagen das Endresultat oder geht es jetzt erst richtig los für die Monarchen?
Also ich denke, Grundsteine wurden schon ja, wahrscheinlich mit der Gründung des Vereins gelegt. Es wurde dann halt investiert und ausgebaut und wir haben einen Trainerstab, der ist schon über viele Jahre da und macht auch eine super Jugendarbeit. Ich denke, wir sind, ich weiß nicht, ob es eine bessere Jugendarbeit, ich sage jetzt mal, im Ostdeutschland gibt, als die Monarchs. Das könnte ich mir jetzt, also schon allein von den Facilities und mit dem Kraftraum und der neue Kunstrasenplatz, ne? Wir haben unsere eigene Trainingsanlage. Das ist ja heutzutage auch schon geiler Luxus. Und ich würde sagen, da sind wir mit Dresden eigentlich das Team auf alle Fälle im Ostbereich. Ja. Mir würde jetzt nicht einfallen, weder Leipzig oder so, die da irgendwo jugendmäßig oder auch mit der Einrichtung wie wir irgendwie mithalten können. Und deswegen finde ich, wenn man guten wenn man guten Football spielen will
Cut, drehen wir
und
noch
jung ist,
mal.
dann ist das Dresden natürlich eine super Anlaufstelle.
Ja, dass sie ordentlichen Fußball spielt, das ja. Nun ja. Das Ding, was ich immer sehe oder was die Außenwirkung sozusagen von den Dresden Monarchs ist, ihr macht super viel als Team, ihr trainiert zusammen, Trainingssessions samstags morgens, Trainingssessions sonntagmorgens, die komplette Halle ist voll. Wer ist da sozusagen federführend? Was ist so der Kern dieser Philosophie dahinter oder dieser Lust daran, miteinander zu wachsen, zu gewinnen?
Also, ich denke mal, der Kern dieser Philosophie dahinter ist einfach, dass wenn man einen guten deutschen Kern hat, dann kann man viel erreichen und kann sich mit Imports spezialisieren, würde ich jetzt mal sagen. Und gerade D-Line, O-Line haben wir in Dresden einen tollen Kern, die sich samstags früh um 7 im Fitnessstudio auch ganz großes Lob an Coach Donner, der sich da hinstellt als Coach, ne, Familienpapa und sich das antut. Oder halt die D-Line, die da immer in vielen, vielen Zahlen, also einfach viele, die dorthin kommen und das mitmachen. Das ist schon was Besonderes. Und das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, dass es das irgendwo gibt oder so. Kann sein, dass es auch andere Vereine machen. Das ist auf alle Fälle möglich. Aber die Philosophie ist ganz einfach, dass wir einen guten deutschen Kern brauchen und wollen und auch vor allem Lust drauf haben. Und es ist auch einfach eine lockere Stimmung unter den Jungs so. Also es sind schon Freundschaften, ja.
Ist das so für euch mehr oder weniger dann auch so der Garant eigentlich dafür, dass ihr, wie du ja sagst, euch immer mal wieder mit Imports spezialisiert, dass ihr wirklich auf die Ausbildung auch der Jugendspieler dann setzt, dass die sofort mit in dieses System Dresden Monarchs erste Herren, sage ich mal, mit reinrutschen können? Also kommen die da auch an, die Jugendspieler?
Ja, also auf alle Fälle, wir haben jedes Jahr Jugendspieler, die hochkommen. Das sieht man schon, ja. Und die wollen sich dann natürlich auch ihren Starting-Platz erarbeiten. Und das ist auf alle Fälle auch möglich. Also es ist jetzt nicht so, dass es da utopisch viele Backups gibt bei uns, wo man sagt, oh, aus der eigenen Jugend, da können wir niemanden gebrauchen oder so, sondern wie es halt so ist, O-Line, D-Line, gerade O-Line, da braucht man immer gute deutsche Nachwuchsspieler, ne, Talente, die dann auch bleiben. Und die
Ja.
Kunst ist halt immer, die Kunst ist ja, finde ich, den Herrenbereich attraktiv zu halten. Dass wenn ich jetzt aus der Jugend komme, dass es dann noch attraktiv für mich ist, auch im Herrenbereich in der GFL Football zu spielen. Und das kannst du halt nur machen, wenn du einen coolen deutschen Kern hast und eine gute Facility und Trainingsbedingungen und einfach ja, ein solides Umfeld bietest. Und ich denke, das haben wir alles und da sind wir halt bemüht, ne, das stabil zu halten.
Ich find die Aussage wirklich ziemlich spannend, weil für dich als Quereinsteiger, du kennst das ja sozusagen gar nicht, diese Jugendarbeit zu haben oder die Transition von Jugend zu dem Herrenbereich. Ist das denn auch für die Jugendspieler so, dass die dann wirklich auch tatsächlich mit euch relativ früh in den Austausch kommen und auch mit euch zusammen trainieren? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ist so. Ja. Wir fangen schon an, dann, wenn das quasi abzusehen ist, dass die Jugend, also quasi, dass das einzelne Spieler demnächst hochkommen, fangen die dann an, im Herrenbereich auch schon mit zu trainieren. Ja, das ist so. Das haben wir so.
Würdest Würdest du sagen, dass das sozusagen auch der Kern von dem ist, was eigentlich auch so die GFL so interessant macht eigentlich, dass halt gerade diese Eigengewächse, ich meine, du bist jetzt seit ja 10 Jahren im Verein nicht einmal gewechselt, das muss ja dann irgendwie einen Effekt haben.
Du meinst mit Kerl, also wie meinst du das? Du meinst das,
Na, dass das sozusagen, also diese Jugendarbeit, dieses im Verein groß werden und dann sozusagen im Herrenbereich, wenn es denn dann GFL ist, GFL dann tatsächlich zu spielen.
Ja, auf alle Fälle. Also, das ist ja das, was die GFL ja auch hat, ne? Jugendmannschaften, Jugendarbeit, das ist ja das, was der ELF fehlt. Und ja, das ist ja eigentlich das Wichtigste, weil ohne Nachwuchs, ohne Jugend, wir werden ja alle älter, irgendwann geht doch mal ein Aaron Wahl, ein Hermann Schramm oder ich in Rente.
Ja.
Und wenn du dann nicht Nachwuchs hast, den du hochziehst, na, dann stirbt der Verein oder das Produkt GFL-Bundesligamannschaft einfach aus. Ne? Deswegen ist schon
Also
ganz wichtig.
brauchen wir eine gute Basis. Das können wir schon mal so festhalten. Eine gute Basis brauchst du als Offensive Lineman. Gott, ist das eine schlechte Brücke, aber ich nehme sie trotzdem.
Boah, das ist
Als
ja
aber es ist okay. Ist
nicht
okay.
schlecht. Das war nicht
Ah ja,
schlecht.
danke. Vielen Dank. Ich mache das auch schon ein bisschen öfter. Eine gute Basis brauchst du ja als Offensive Lineman auch und dementsprechend ja dich dann auch für die Nationalmannschaft qualifiziert. Du hast jetzt gesagt, also wir haben das Interview, das wird ja ein bisschen später ausgestrahlt, aber weil du über Ostern beim Nazio-Camp bist. Ist das dein erstes Nazio-Camp, was du mitmachst? Deine erste Chance, tatsächlich Nationalspieler zu werden?
Nee, damals als, wie hieß denn das, in Wroclaw, war doch schon mal für nicht-olympische Spiele, wo Deutschland sogar eine Medaille geholt hat. Ich
World
überlege gerade.
Games.
Waren es die World Games? Genau,
Ich
stimmt.
glaube,
München
es
habe
waren
ich.
die World Games.
Da
Ja.
war ich damals schon mal Teil und auch in diesen letzten Auswahlrunden mit dabei. Ich hatte mich damals beim ersten Sichtungscamp schon verletzt. Gesundheit. Damals beim ersten Sichtungscamp verletzt, bin dann trotzdem noch ein bisschen weitergekommen. Konnte viele Wochen nicht spielen, weil ich irgendwie ein Bänderriss im Sprunggelenk hatte. Und da hat es dann einfach nicht gereicht. Dann hat ja die Nationalmannschaft lange geruht, aus irgendwelchen internationalen Gründen auch immer, die mir als Sportler eigentlich total egal sind, aber ich sehr, sehr ärgerlich finde.
Nachvollziehbar.
Ja, und jetzt gibt es wieder die Möglichkeit, weil WM, wenn ich mich jetzt nicht total vertue, WM nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Und zwei Länderspiele, die dieses Jahr eventuell anstehen, da ja, bin ich jetzt im Prinzip wieder mit irgendwie dabei und probiere mich irgendwie hochzuwursteln. Aber die Konkurrenz ist krass. Die sind alle groß, sind alle stark, sind alle schlau. Und dann komme ich, ne, und probiere es halt immer mit meinem Biss. Ich bin nie der Stärkste gewesen. Ich bin nie der mit dem höchsten Football-IQ. Da bin ich wahrscheinlich auch ganz weit weg. Aber ich finde, ich habe so einen gewissen Biss auch im Spiel. Und weiß nicht, damit probiere ich mich halt irgendwie ja, hochzusteigern, hochzukommen.
Jeder findet seine Nische. Das ist doch das
Ja.
Schöne am Football.
Ich hätte auch kein Problem damit, einfach nur, ey, den Jungs das Wasser zu bringen bei einem Länderspiel. Ist mir so egal. Ich wäre dann
Ja.
einfach Teil dieser Nationalmannschaft. Ich will ja mit dem Land für dieses Land spielen. Und wenn ich halt nur beim Spieltag das Wasser reiche, Hauptsache Teil des Teams zu sein, finde ich super wichtig.
Aller Ehren wert auf jeden Fall. Das erübrigt mehr oder weniger meine nächste Frage. Wie wichtig ist denn tatsächlich eine Nationalmannschaft und Nationalmannschaftsspiele? Weil das, wie du ja selber sagst, es hat ja lange ausgesetzt. Und als Spieler ist ja das dann doch nochmal eine ganz besondere Ehre, oder?
Also ich denke, nach der deutschen Meisterschaft ist das das Größte, was ich mir persönlich jetzt noch vorstellen könnte. Ne? Also einfach mal mit so einem Adler auf der Brust ein Länderspiel zu machen, das wäre für mich eigentlich jetzt noch der größte Wunsch, das größte Ziel, was ich habe. Und wenn es nur ein Testspiel ist, aber einfach mal als aktiver Spieler teil zu sein, ist so ein letztes großes Ziel. Alles andere wäre Bonus, zum Beispiel bei einer WM mitzumachen oder eine Medaille zu holen. Aber einfach mal Teil von einem aktiven Länderspielkader zu sein, das ist ein großes Ziel von mir noch, ja.
Du sagst immer, du bist unfassbar alt. Wie alt bist du tatsächlich?
Ich habe nie gesagt, dass ich unfassbar alt bin. Ich habe gesagt, letztes Ziel. Ich bin jetzt 31 geworden am Anfang März. Und sind wir mal ehrlich, ja. Naja, O-Line geht schon noch so bis Mitte, Ende 30 sicherlich, ne? Aber ich habe jetzt auch schon zwei Knie-OPs, einen Bandscheibenvorfall, keine Ahnung, hier und da Zeugs. Ohne Tape könnte ich nie Football spielen. Wenn jetzt irgendeine Regel kommt, es ist kein Tape mehr erlaubt, na, dann muss ich halt aufhören, so. Weil es geht gar nicht. Ohne Tape bin ich überhaupt nicht spielfähig.
Liebe geht raus an sämtliche Physiotherapeuten der Dresden Monarchs an der Stelle. Sehr, sehr gut. Das finde ich übrigens an der Stelle wirklich tatsächlich auch, um da wieder auf deine Instagram-Seite zurückzukommen, der Post unter deinem oder die Caption unter deinem Ringfoto, ist ja auch vollkommen legitim, dass man da stolz drauf ist. Da steht die Frage im Raum, wie viel hat das gekostet?
Mhm. Wurde ich ganz oft gefragt.
Ja, kenne ich, natürlich. Und ich finde die Antwort halt einfach fantastisch. Mhm. Also ich hab das durchgelesen und hab mich bei jeder Antwort wiedergefunden und dachte mir so, ja, das ist das was es wirklich kostet. Ja. Also ich kann halt kein Preisschild dranhängen.
Genau. Du opferst Junggesellenabschiede, Hochzeiten, Geburtstage. Ich habe damals eine Ausbildung für diesen Sport aufgegeben, einfach damit ich dieses zum Training gehen kann und so. Das ist, die Familie steht, die Familie muss hinter dir stehen, Freunde müssen hinter dir stehen. Ich höre mir jedes Jahr, jetzt erst, letzte Woche, glaube ich, ging es so darum, ey Jungs, lass doch mal wieder zu einem Festival fahren. Ich so, ey, ich kann nicht, es geht nicht. Ich habe 3 Wochen Sommerpause, der Rest ist halt einfach nicht. Und dann kommt halt mein Spruch, ja, hier, ey, wie lange willst du das so machen? Seit 10 Jahren ist die Scheiße schon so. Dann sage ich, ja, ey, ihr kennt mich nur so. Und du verzichtest auf alles und das ist halt einfach so. Und das ist dann der Preis, den du zahlst, um deutscher Meister zu werden, im Endeffekt.
Würdest du das normal machen?
Ja, immer. Würde es immer wieder machen. Ja. Würde immer wieder alles opfern. Weil die Menschen, die mich lieben, die wissen, dass mir das wichtig ist und die würden mich dann auch nie die würden mir nie die Wahl geben. Die würden nie sagen, entscheide dich jetzt für den Geburtstag, für meinen Junggesellenabschied, für eine Hochzeit, weil die einfach, wenn die mich als Person mögen und so, dann wissen die, dass das mein Ding ist und dass es auch eine Offseason gibt und dass es auch mal eine Zeit danach geben wird. Aber jetzt habe ich das Alter dafür und die Leistung und deswegen wird das jetzt so durchgezogen.
Wie kann das als Quereinsteiger sein, dass man sich so hart in diesen Sport verliebt?
Ich glaube, die Ursache ist eigentlich King of Queens. Ich bin ein riesengroßer King of Queens-Fan und Doug Heffernan. Und der ist also New York Jets-Fan und diese American Lifestyle, Football werfen, Cappy nach hinten und so. Und dann ist das halt einfach irgendwie mein Ding geworden. Also ich fand das früher schon immer toll, hatte nie die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Wurde dann zu schwer für Fußball und andere Sachen. Kickboxen fand ich nicht gut, wenn man mir ins Gesicht haut und so. Deswegen dachte ich Football und dann fand ich es einfach geil, einfach auch mal vor 2.000, 3.000, 4.000 Zuschauern zu spielen. Also wow. Und das hat mich gecatcht.
Bitte nicht ins Gesicht, das ist mein Moneymaker.
Ja, das ist so, ja. Überall anders hin, aber...
Aber bitte nicht ins Gesicht, ja. Da hast du ja dann Visier und Gesichtsgitter auch davor, deswegen ist das ja alles überhaupt gar kein Problem. Ja, aber also die Erklärung ist halt wirklich, ich glaube, das kann man auch wirklich nur verstehen, wenn man es wirklich tatsächlich mal gemacht hat. Wenn du jetzt jemandem, der komplett footballfremd ist, erklären müsstest, was die Faszination dieses Sportes ist. Nicht aus deinen eigenen Worten, sondern so allgemein gefasst wie möglich. Darfst auch das Ganze gerne durch den Kakao ziehen, was würdest du dann sagen?
Was ist die Faszination an Football aus meinen eigenen Worten? Ich hatte noch keine Sportart, wo ich das Gefühl hatte oder dieses komplette Gefühl, was es bedeutet, eine Mannschaft zu sein oder ein Team zu sein. Das habe ich beim Fußball nicht gehabt oder in irgendwelchen anderen Sachen oder so. Das habe ich zum ersten Mal beim Football jetzt. Das dieses Wir sind, also man, ich lebe das. Man identifiziert sich mit dem Sport. Ich sage immer, Football ist ein Lifestyle. Ne, so eine scheiß Football-Mesh an, ein scheiß paar Wadelatschen, die Socken bis in die Kniekehle gezogen, irgendein abgeschnittenes Ärmelshirt und so renne ich halt rum 24/7 im Sommer. Das ist halt einfach, ja, wie die Beachvolleyballer halt oder so. Ne, die haben auch alle ihren Swag, ihren Lifestyle und Football ist für mich auch einfach eine Lebenseinstellung geworden oder ein Style, ja.
Würdest du also sagen, dass du einen Footballer jederzeit erkennen würdest, allein so wie er rumläuft?
Naja, da kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, ne? Es gibt ja auch sehr modebewusster Cornerbacks oder was weiß ich hier. Aber ja, ich glaube, so ein Dresden Monarchs O-Liner im Sommer erkenne ich, ja, easy.
Ja, ich habe neulich tatsächlich abgeschnittene T-Shirts oder T-Shirts mit abgeschnittenen Ärmeln entsorgt, weil es halt wirklich, oder beziehungsweise tatsächlich auch verschenkt, es gab Leute, die haben wollten. Ich glaube, ich hatte 40.
Es ist unzählbar und ich liebe es einfach. Das Erste, was ich mache, ich kriege ein Team-Trikot, ich schneide die Ärmel ab. Das ist halt einfach so. Und ich kann das gar nicht erklären, ob das viel mit Flexen zu tun hat oder so. Erstens ist es arschbequem.
Aber du kannst ja wenigstens flexen.
Ja, mit Speck. Ich weiß, es ist halt, man macht das so und dann ist das einfach der Lifestyle. Dazu, wie gesagt, die Mesh, so eine schwarze Mesh und dann halt auch immer Badelatschen oder so. dieses typische, also weiß nicht, ich meine, ich kenne das nur mittlerweile eigentlich noch so.
Und ich aber Badelatschen habe ich verstanden mit Socken.
Ja, safe. Badelatschen mit Socken, ja. Weil aber das vielleicht auch einfach mein Ding, weiß ich nicht, aber.
Okay, weil ich wollte gerade fragen, weil Füße nicht gepflegt oder einfach nur, weil es dein Ding ist?
Wobei, da kann ich jetzt nur für mich reden. Ich weiß, dass Aaron zum Beispiel immer keine Socken anhat in seinen Badelatschen. Ja. Bei mir ist das irgendwie so ein Ding geworden, dass ich muss ja irgendwie die Deutschland repräsentieren. Und ja, Sandalen trage ich nicht mit, ne? Und deswegen dachte ich, es ist halt der Badelatschen mit Socken. Ja. Und ich stehe auch auf so bekloppte Socken und bunte Socken und so. Das habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass es ein bisschen im Football, dass ich das da entdeckt habe, so crazy Socken und sowas. Und ob da nun Avocados drauf sind oder ob Bratwürste oder was weiß ich oder irgendein anderer Scheiß. Aber das habe ich irgendwie auch so in dieser Sportart kennengelernt, dass man einfach bekloppte Socken anzieht. Und ja, ich identifiziere mich damit gut. Ich finde, das beschreibt auch meine Seele und meinen Charakter sehr gut.
Zu den T-Shirts mit abgeschnittenen Ärmeln habe ich noch eine rein technische Frage. Schere oder Skalpell und dann einfach nur wild schneiden oder wirklich an der Naht?
Wow, also Skalpell ist ja richtig krass. Ich habe das ist ja next level. Wirklich krass.
Selbstverständlich, auf jeden Fall.
Ich habe kein Skalpell, aber vielleicht soll ich das mal probieren. Ja. Ich mache das immer echt. Also wenn ich eine Schere benutze und mir hilft jemand dabei, ist das schon Luxus. Normalerweise eine Schere und dann alleine und dann auch gerne mal vor oder hinter der Naht. Also das ist übelst egal tatsächlich. Wobei in der Regel jetzt immer hinter der Naht eigentlich.
Ich bin richtiger Ärmel-Monk an der Geschichte, an der Stelle. Das ist wirklich tatsächlich. Ich habe mir in so einem Bastelladen so ein Bastel-Skalpell genommen und dann habe ich auch meine Bastelmatte. Und dann lege ich das T-Shirt dann dahin und dann trenne ich die erste Naht auf. Also ich bin halt echt wirklich, das ist wie in so einem
wow. Das Next Level, das ist übelst Next Level. Da bin ich der Amateur.
Ich glaube, ich versuche da so ein bisschen so diesen Brückenschlag zwischen scheißegal, Hauptsache die Ärmel sind ab, O-Line-Style, auch das liebe ich komplett und ich verstehe es absolut, also von daher, ich wollte es gar nicht roasten und diesem Laufsteg-Gedönsbammel und das ist alles so schön. Und
ist so stylisch, ja.
Ein bisschen stylisch, ja, das habe ich dann irgendwann mal für mich entdeckt und seitdem ziehe ich das auch durch. Ich kann das auch nicht mehr anders, also ich kriege auch wirklich tatsächlich. Richtig schlimm finde ich es, wenn die so komplett, also sichtbar unterschiedlich geschnitten sind.
Ja, habe ich safe auch bei mir. Habe ich safe auch.
Jetzt nicht ganz so krass.
Ja, jetzt nicht ganz so schlimm, dass man einen Schlaganfall kriegt, aber wenn man genau hinguckt, sieht man das. Und ich habe mir jetzt gerade so überlegt, eigentlich, was ich jetzt mir auf alle Fälle mal vornehmen werde, ist mal ein T-Shirt mit so einer Bastelschere zu schneiden, wo du solche, zack, das habe ich noch nicht gesehen, dass das jemand hat. Könnte vielleicht ein Gamechanger sein. Und hiermit kündige ich vielleicht jetzt mal den nächsten Trend an.
Das ist sehr gut, aber um dich enttäuschen zu müssen, das ist Retro-Style. Frühe 2000er haben einige Spieler aus dem Verein, für den ich auch spielen durfte, das gemacht. Calvin Love, soweit ich weiß, hat einer der erfolgreichsten Receiver damals. Er hat wirklich so im Zickzack geschnitten. Er hat es aber auch hingekriegt. Der hat sein T-Shirt hat er dann immer extra, extra, extra groß genommen und dann hat er das T-Shirt eingeschnitten. So nach oben eingeschnitten und dann hat er die Fäden, die dann darunter gehangen haben, hat er eingekordelt und da Knoten reingemacht. Ja, das sah dann, das also sah sehr, also im Zweifel hätte er da bei jeder Wrestling-Show mit diesem T-Shirt auftreten können.
Hat so ein bisschen Gladiatoren-Vibes, finde ich, wenn man das
absolut. Jetzt so sieht. Absolut, das ist so ein bisschen Kettenhemd-Style und Lederrock. Ich finde das gut. Aber dann ist das jetzt meine Challenge für dich für dieses Jahr. Ärmel abschneiden im Kreativ und T-Shirt-Designs mit Bastelschere.
Was das ich natürlich auch richtig geil finde, ist, wenn man einfach mal bauchfrei durchzieht. schwieriges Thema. Aber
Ich finde.
Also mir fällt nur ein und mir fällt ein O-Liner ein, der das tragen kann. Das ist Yassir Raji, ne, der bei Fire spielt. Ist ja auch Dresdner, wenn man so will. Aber der hat ja mittlerweile das Feedback dafür. Aber vielleicht könnte man diesen Yassir Raji-Move machen und einfach die Wampe mal raushängen lassen und stolz drauf. Das hat ja auch viel Geld gekostet zum Bauch.
Hey, selbstverständlich. Also ich meine, das ist ein Investment, das ist ein Lifetime-Investment an der Stelle. Wobei ich der Meinung bin, es gibt genau zwei Menschen, die bauchfrei tragen dürfen. Entweder die bauchfrei sind oder die halt auch Bauch haben, weil so alles so dazwischen, das sieht so, Was so wie im Deutschunterricht damals, was will der Autor uns damit sagen? So, das verstehe ich dann halt immer nicht so. Das ist ja, nee, irgendwie nicht. Ja, nee. Und ja. denke ich mir dann immer, dann klatscht da irgendeiner gegen den Bauch im Spiel. Nee, das ist, nee. Immer längeres, viel zu langes T-Shirt. Viel zu langes T-Shirt aus dem Trikot hängen, war mir völlig egal. Aber Ärmel ab, das war ganz wichtig.
Das stimmt, wobei das ja mit diesen T-Shirts unter dem Trikot und dass das dolle rausguckt, da gibt es ja jetzt auch strenge Regularien.
Früher, Philipp, früher. Seinerzeit. Guck mal hier, ist ja auch schon abgeschnitten.
Ja, ich liebe es, als es noch ging, dass man so ein halbes Kleid unten aus dem Jersey hängen lassen durfte. Ich liebe das, weil du siehst ja einfach manchmal aus wie eine Presswurst und wenn du halt auch mal nicht ganz so aussehen willst, als wärst du vom Bus überfahren, dann lässt du halt einfach ein Stück T-Shirt raushängen, das sieht immer ganz gut aus. Aber die GFL war es dagegen, wegen Medienwirksamkeit und so, glaube ich. Deswegen muss das jetzt immer in die Hose gesteckt werden oder darf nur ganz kurz sein. Und ja, dann machen wir
das jetzt halt. Ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, wenn es ein bisschen einheitlich ist, das verstehe ich. Aber dafür gibt es ja auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel einen verspiegelten Visor, das durften wir damals nicht. Da gibt es wirklich Diskussionsrunden zwischen ehemaligen Spielern, die gesagt haben, so Alter, warum fangen die jetzt damit an, Visoren zu erlauben? Jeder von uns hat so ein Ding zu Hause.
Was mir fehlt, sind so diese Big Grills, wo du hier so 12 Querstreben hast, das hätte ich so gern und jetzt, ich finde es ja schon geil, dass man jetzt so ein Shield tragen darf und was so geil verspiegelt ist und habe ich mir auch nicht nehmen lassen, als O-Line das sofort zu machen, weil ich mir so denke, fuck it, Alter, das ist eine Skill-Position, warum soll ich das nicht tragen, nur weil ich jetzt ein paddelnder Cornerback bin oder so. Ja. So, weißt du, also klar mache ich das, habe ich Bock drauf und jetzt wird noch so ein Big Grill, das wäre natürlich mega geil.
Aber der ist zu schwer. Ich habe so ein Ding mal in der Hand gehabt. Das Ding ist wirklich, also es ist wirklich aufgrund der schieren Anzahl an diesen, das ist wirklich, wirklich wahnsinnig schwer. Wirklich wahnsinnig schwer. Für weitere Modetipps, rufen Sie.
Das ist der Mode-Podcast.
Ja, ich sag dir das. Wenn deine Real-Meme, wie auch immer, ich kenne mich da ja nicht mehr aus, du musstest mich ja aufklären, es sind ja Reels. Aber Memes sind Bilder, richtig? Also ich meine, ich bin nicht ganz doof, was das angeht, aber ich verstehe immer nicht. Also wenn es bewegt ist, ist es ein Reel und das ist dann auch ein Reel, wenn es lustig ist. Und wenn es ein Meme ist, ist es ein Bild, richtig?
Das Interessante daran ist, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, bis du es jetzt hast angesprochen, was der Unterschied ist. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit. Ich glaube, real ist das, was Instagram sagt, das ist real. Und Meme ist einfach das, was es vielleicht vor Instagram gab schon. Keine Ahnung, weiß nicht.
Ja, im Grunde genommen ist es mir egal, es ist wahnsinnig lustig. Das Gespräch war wahnsinnig lustig. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wünsche dir unglaublich viel Spaß im Nazio-Camp. Wünsche dir unglaublich viel Spaß bei der nächsten Saison, wo ihr ja unglaublich unter die letzten vier kommen wollt und so. Ne? Das ist schön tief gestapelt bei den Signings, die ihr habt dieses Jahr. Also da jedes Mal auch da wieder, wo ich habe ich Instagram aufgemacht und dachte so, ja, okay, gut, Dresden, ciao, alles klar. Sind die denn alle schon da? Trainieren die denn alle schon mit?
Wir fangen jetzt an. Jetzt geht's los. Ja, es steht jetzt übermorgen das erste Training an. Ja.
Wahnsinn. Dann werden das ja unfassbar spannende Wochen. Wir werden uns auf jeden Fall sehen. Ich werde auf jeden Fall zusehen, dass ich bei dem Auswärtsspiel meiner ehemaligen Mannschaft in Dresden bin, weil das ist ja im großen Stadion, das ist der Sparkassen-Cup.
Sparkassen-Cup klingt sehr geil. Das hat ein bisschen Eishockey-Vibes irgendwie so.
Ja, oder?
Es ist einfach nur der Sparkassen-GmbH und der findet im Rudolf-Habich-Stadion statt. Ja. Einem wunderschönen, modernen, großen Stadion und da spielen wir gegen Braunschweig. Das wird ein Knallerding auf alle Fälle.
Ja, also ich hab das letzte Mal 2014 im Eurobowl in dem Ding gespielt und ansonsten Braunschweig hat ja auch sehr gute Erinnerungen 2019, wo sie da zum Deutschen Meister gekürt worden sind. Also wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel aus meiner Sicht und Dresden ist ja auch immer eine Reise wert. Philipp, vielen Dank, bleib gesund und werd wieder gesund und wie auch immer und genieß die nächsten paar Wochen Football und auch die Saison. Wir hören uns auf jeden Fall, sehen uns. Das wäre dann der This is GFL Football Podcast. Mit mir Thorsten Sell, zu Gast Philipp Most. Nochmal ein Satz zum Abschluss von dir.
Ja, bleib gesund und danke, dass ich hier sein durfte.
Selbstverständlich. Jederzeit wieder. Für Modetipps, Mr.Most, ihr dürft ihn gerne fragen, wie man T-Shirts richtig abschneidet. Ansonsten, das war's für mich. Mein Name ist Thorsten Sell. Das Ganze wird euch präsentiert von New Yorker. Ich bin raus. Macht's gut.
ist GFL Football. Der GFL-Podcast mit Thorsten Sell.